Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Es ist der Drinni-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Julia, wie geht's dir? Wie findest du die Umstände, in denen wir aufnehmen? Man muss sagen, heute ist mal was anderes, wie man sagt. Ist mal was anderes.
Das ist nett umschrieben. Wir haben alle unsere Möbel bei eBay Kleinanzeigen verkauft und sitzen jetzt an so einem kleinen Rollwagen von IKEA, wo wir unser Equipment aufgebaut haben und wir sitzen auf so zwei Schemeln. Unsere Stühle haben wir nämlich auch verkauft und ich sitze auf so einem richtig alten quietschenden Bürostuhl, der richtig doll quietscht. Deswegen muss ich mich, ich habe rausgefunden, die einzige Position, wo er nicht quietscht, ist, wenn man sich ganz zurücklehnt. Deswegen liege ich jetzt hier im Bürostuhl und wenn ich mich bewegen würde, würde das so machen. Deswegen liege ich jetzt die ganze Zeit wie Zsa Zsa Gábor und werde jetzt diesen Podcast liegend aufnehmen. Und das ist gerade der Zustand hier, mitten im Umzug.
Also es sind nicht meine Spekulatius-Knochen, die da quietschen. Bin froh, dass du das noch klargestellt hast.
Nein, es ist mein Schemel, alles was uns noch geblieben ist, diese zwei quietschenden Schemel. Und so ist es halt zwischen zwei zwischen einem Umzug, wenn die Wohnung noch nicht mehr voll ist und die neue Wohnung aber noch nicht steht, dann ist man halt auf das angewiesen, was noch da ist.
Ja, dieser Servierwagen. Warum eigentlich Servierboy? Ist das so ein 70er-Jahre-Ausdruck?
Ich höre das Wort gerade zum ersten Mal. Aber ich finde irgendwie, Servierboy klingt irgendwie wrong. Aber es klingt auch ein bisschen wie etwas, was ich gern hätte zu Hause. Ich hätte gern einen Servierboy. Das ist auch vielleicht was, was Karl Lagerfeld hat. Also hatte, RIP. Mhm. Aber so stelle ich es mir vor, dass Karl Lagerfeld mehrere Servierboys zu Hause in seiner Blankenesener Villa gehalten hat.
Ja. Ich glaube, Servierboy ist so etwas, was aus den 70er-Jahre-Betty-Bossi-Kosmos kommt. Betty-Bossi ist so eine ganz berühmte Kochbuch- und Kochzubehörreihe in der Schweiz. Und ich weiß gar nicht, ob es Betty-Bossi mal überhaupt gab, ob das eine real existente Person ist.
Ich kann dir sagen, ich war so fasziniert von diesem Thema Betty-Bossi. Diese Frau, die einem Rezepte gibt und es gibt 1000 Millionen Sachen zu kaufen, die mit Betty Bossi beschriftet sind. Deswegen habe ich es mal gegoogelt und die Frau gab es niemals. Ist eine erfundene Frau von irgendeiner Zeitschrift, die dann regelmäßig quasi unter dem Namen Betty Bossi Rezepte veröffentlicht hat.
Wie heißt die? Tante Fanny?
Ja, Tante Fanny Blätterteig.
Die gibt's auch nicht,
die
oder?
Die gibt's auch nicht. Wie, die gibt's nicht? Tante Fanny?
Wessen Tante ist das eigentlich?
Ja, jedenfalls sitzen wir hier unter widrigen Umständen.
Kann man sagen, mal was anderes. Ich möchte das betonen.
Es ist mal was anderes.
Mal was anderes. Das gefällt mir sehr.
Das kann man immer sagen, wenn man etwas scheiße findet. Ja. Es ist mal was anderes.
Julia, wie geht's dir? Wo befindest du dich gerade?
Ich bin ein bisschen erkältet.
Mal was anderes.
ist mal was anderes. Aber ansonsten geht's mir sehr gut, Chris. Gut, dass du fragst. Denn wir haben ja letzte Woche schon gesagt, es wird eine große Ankündigung geben. Und die wollen wir jetzt direkt machen, weil wir sind ja nicht diese Arschloch-Personen, die dann bis zum Ende warten, damit man die Folge durchhört.
Ja.
Aber hört die Folge doch bitte trotzdem durch.
Ich meine, ich habe auch Angst, dass einfach viele Leute schon eingeschlafen sind. Und am Ende sind ja immer die besten Sachen dieses Podcasts.
Aufwachen!
Die heben wir ja immer bis am Schluss auf. Deswegen verpassen sehr viele Leute. Wenn man da noch die 2, 3 letzten Minuten, ich weiß selber, wie es ist, wenn man die dann noch offen lässt, das sind die 2, 3 letzten Minuten, die uns auch den Podcastpreis beschert haben. Das wissen die wenigsten.
Die letzten 2, 3 Minuten im Podcast sind where the magic happens.
Naja, also die große Ankündigung, was ist es? Wir hören auf mit dem Podcast? Nein, ist es nicht.
Hallo, spiel bitte nicht mit den Gefühlen. Nein, wir hören natürlich nicht auf. Im Gegenteil, es gibt etwas Großartiges zu verkünden. Und zwar wird es diese Woche noch Merch geben. Drinnis Merch.
Sogenannte Fanartikel, wie man es auch nennt.
Merch.
Ja, bei den, sag's nicht so oft, ich hasse dieses Wort, das ist wie Burger Bun. Das ist für mich dieselbe Kategorie von Wort. Ich bin bei Fanartikeln, so nennen wir pur Fans es. Fanartikel?
Es gibt Fanartikel, noch diese Woche.
Obwohl Fan auch ein komisches Wort ist, finde ich.
Es gibt HörerInnenartikel zu kaufen, zu erwerben. Und zwar online. Alles, was ihr tun müsst, ist auf www.drinnis.de geben. Der Shop wird dort verlinkt sein. Und zwar ab diesem Freitag, den 18. November, Um 13 Uhr geht's los. Da startet der Drinis Fanartikel, nee, der Drinis HörerInnen-Erwerbsartikel-Shop. Um 13 Uhr, wenn es um 13 Uhr nicht Punkt da ist, dann müsst ihr halt ein bisschen Geduld haben. Ihr wisst, wie das manchmal ist. Aber am Freitag startet unser Merchverkauf. Wir freuen uns wirklich sehr. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir hatten auch ein paar Krankheitsfälle. Und wir müssen jetzt mal an dieser Stelle sagen, ein riesengroßes Dankeschön an die Illustratorin, die das hier alles mitgeprägt hat, unser Cover entworfen hat, alles, was mit uns zu tun hat, immer begleitet hat, illustratorisch. Und das ist Caroline Nusa. Caroline übrigens mit K, das ist eine wichtige Information. Caroline Nusa, eine super Illustratorin, die übrigens Freelancerin ist, die ihr buchen könnt, die, wenn ihr einen Auftrag habt, meldet euch bei ihr und guckt vor allem mal bei ihrem Instagram vorbei. Caroline.nusa heißt sie auf Instagram.
Wir verlinken es in den Show Notes.
Yes.
Die sind übrigens ganz unten, weil mich manchmal Leute fragen, was sind denn Show Notes? Das sind Folgenbeschreibungstext, wie wir pur Fans es nennen.
Also Caroline hat uns natürlich beim Merch auch wieder unterstützt. Wir sind ihr sehr dankbar und wir freuen uns sehr. Wir haben eine kleine, aber feine Auswahl an Artikeln, die ihr erwerben könnt. Und bitte, bitte, tut mir einen Gefallen und kauft das Zeug jetzt auch, weil wir mussten in Vorkasse gehen und haben das ganze Zeug gekauft. Das Lager ist voll, sagen wir es mal so. Wir haben ein Video bekommen, wie das Lager gefüllt wurde. Ich sag mal so, ich glaube, es waren so 500 Pakete um den Dreh. Da könnt ihr jetzt mal einiges von kaufen und dann läuft das auch bei uns.
Ich muss eine Sache noch sagen, ein Disclaimer. Caroline Nusa ist eine brillante Illustratorin. So brillant wie sie ist, so schlecht bin ich als Kundenservice. Und ich glaube Julia auch.
Ja.
Also wenn es ein Problem gibt bei der Bestellung oder bei der Lieferung, wenn ihr mir schreibt oder Julia, also ich werde mich weigern, euch zu helfen. Ich kann euch auch gar nicht helfen, weil der Shop ist ausgelagert. Ich packe keine Kisten. Ich bin auch nicht der Typ, der euch das Paket vorbeibringt. Ich kann da nichts zu machen.
Also ich würde euch dann blockieren. Wenn ihr mir schreibt, hier wegen der Bestellung, hier ist ein falsches Zeug angekommen. Ich blockiere euch direkt weg. Ich kann das nicht. Es sind zu viele Leute. Bitte habt Verständnis. Wir haben damit nichts zu tun mit dem Shop. Der Shop wird über Love Your Artist laufen. Das ist ein professioneller Shop, die sich auf Merchandise spezialisiert haben. Die können das viel besser als wir. Und wir können diese Fragen nicht beantworten. Deswegen bitte meldet euch bei denen, wenn irgendwas ist.
Also diesen Freitag um 13 Uhr, drinis.de. Und dann gibt's da einen Button, wo man draufklicken kann. Und dann ist da der Shop.
Dann ist da das Abenteuerland der Fanartikel.
Ja.
So, jetzt aber genug vom Abenteuerland. Chris, was ich dich ja mal fragen wollte. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, den Leuten hier von deinem Doppelleben zu erzählen? Willst du vielleicht mal sagen, wo du letzte Woche warst?
Mein Doppelleben zum Beispiel als Podcaster auf der einen Seite und sehr erfolgreicher und lustiger Comedy-Autor auf der anderen Seite? Oder welches Doppelleben
Nein,
meinst du?
Nein, das andere.
Welches Doppelleben?
Das Vierfachleben, was du führst. Du spielst ja immer die Schweizer Karte aus. Wir kennen ja alle deine berühmt-berüchtigten Matzen, deine Spartipps von oben herab als Christian I.M. Sommer. Du bist ja immer der Vorzeigeschweizer hier in Deutschland. Aber was die meisten Leute ja nicht wissen, als was bist du denn hier überhaupt gemeldet in Deutschland?
Ja, gut, das stimmt. Also auf der einen Seite melke ich die Kuh noch, solange sie auf dem Felde steht, mit dem Schweizer sein. Der Akzent ist ein sicherer Lacher, wie ich gemerkt habe. Aber ich muss zugeben, ich bin eigentlich gar nicht als Schweizer hier gemeldet. Ich bin eigentlich wegen der EU als Österreicher hier in Deutschland gemeldet.
Ich habe
ja, das ist eigentlich traurig, ne? Dass ich da auf der einen Seite so ein Doppelleben führe. Jetzt hast du es auch. Jetzt fühle ich mich ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen.
Ich muss es jetzt einfach mal sagen, denn wer war denn letzte Woche wohl im österreichischen Generalkonsulat Düsseldorf? Wohl kaum der Schweizer, Chris Sommer.
Ich muss dich korrigieren, Honorarkonsulat.
Oh, Entschuldigung.
Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, ob die einfach gegen Honorar arbeiten, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich musste nämlich meinen Pass erneuern und du hast mich netterweise begleitet, weil mir der Arsch so genannt auf Grundeis ging, weil ich dachte, mir wird jetzt hier die Staatsbürgerschaft entzogen, weil mein Pass war abgelaufen, schon seit anderthalb Jahren. Mein Reisepass und ich habe aber keinen Perso aus Österreich. Ich habe nur einen Perso aus der Schweiz. Und deswegen dachte ich, wenn ich da hinkomme und ich kann nicht sagen, ich bin eigentlich auch Österreicher, dass die sagen, ja gut, jetzt haben sie die Chance vergeben, sie sind nicht mehr Österreicher, gehen sie zurück, wo sie herkommen.
Ja, ich verstehe das Problem. Ich habe dich ja begleitet und was ich sagen kann ist, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, als es dann letztendlich war.
Ja, ich auch. Und zwar muss ich sagen, man denkt ja, man kommt zu einer Botschaft, dann kennt man so die Geschichte mit Assange und irgendwelchen Thrillern, wo die Leute sich in der Botschaft verstecken oder als Geisel genommen werden und dann kommt das SWAT-Team und so.
Und dann auch, fällt die Mauer.
Ja, und auch in Bern bin ich immer zu Proberäumen von der Musikhochschule. Ich habe nicht dort studiert, aber ich bin manchmal dort zum Proben hingegangen. Und da muss man, wenn man vom Bahnhof kommt, läuft man da immer an der US-Botschaft vorbei, der Botschaft der USA. Und das ist so massiv bewacht mit so einer Schranke und dann Militärpolizei mit einer Knarre, mit so einer Maschinenpistole.
Gibt's auch Sniper?
Ja, in so einem Häuschen, ohne Scheiß, so Stacheldraht und so. Also richtig krass bewacht. Und ich dachte, wenn ich jetzt da zum Honorarkonsulat in Düsseldorf komme, vom Staat Österreich, werde ich da etwa gleich empfangen. Direkt Leibesvisitation, ich werde abgetastet. Darauf habe ich mich auch ein bisschen gefreut, mal wieder von einer fremden Person angefasst zu werden. Das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl.
Nein, aber ich habe so gedacht, okay, Botschaften, Konsulate, das sind immer so geschichtsträchtige Altbauten, die auch noch denkmalgeschützt sind, weil da schon 140.000 Jahre die Botschaft drin ist.
Ja.
Und da sind dann hohe Mauer rumgezogen. Ja. Und wenn man reinkommt, dann muss man erstmal vor so einer Bronzestatue, ja, muss man sich 100-mal verbeugen, von Sebastian Kurz Bronze, ja, oder so. So habe ich mir vorgestellt. Jetzt mal kurz ein Reality-Check. So war es, als wir da ankamen. Wir kamen dahin und es war im sogenannten Medienhafen ein geschäftiges Büroviertel und dieses Honorarkonsulat befand sich in einem tristen Neubau-Bürogebäude. Neubau, sag ich mal so, ja, Baujahr 2000, so, ja, schätze ich's. Und das war ungefähr im dritten Stock eine kleine Wohnung angemietet und zwar über Vapiano.
Ja, im Erdgeschoss war Vapiano, ja, dann dort oben drüber Kieferorthopädie und dann war das Honorarkonsulat. Und das war halt einfach so, man fährt mit dem Lift hoch, man steigt aus, geht in ein Büro, wo exakt eine Person hinter doppelverglasten Schutzglastür sitzt. Und da muss ich dann rein, es war einfach maximal unspektakulär. Und ich dachte noch, wenn mir irgendwann mal gedroht wird in Deutschland und ich Unterschlupf suchen muss, dass ich denn da hingehen kann und ich da komplett bewacht bin von Leuten mit Maschinenpistolen und Stacheldraht. Aber mein Gott, was mache ich dann? Dann muss ich einfach zu Vapiano reinsitzen und eine Spaghetti Bolognese bestellen oder was?
Ja, also ich durfte ja nicht mit rein. Ich habe ja draußen gewartet und ich muss sagen, also dieser kleine Flur, es gab auch exakt einen Stuhl im Flur vor dieser Wohnung. Man muss ja wirklich sagen, es war eine Wohnung, die sie angemietet haben.
Es war halt genau ein Büroraum.
Es war ein Büro. Und ich habe draußen im Flur musste ich warten und da ist mir schon aufgefallen, es ist unerträglich heiß da drin gewesen. Es war so eine komplette Glasfront-Sache. Und draußen war es wirklich eiskalt. Es war wirklich schon winterlich frostig. Aber drinnen war es so heiß. Ich musste erstmal alles ausziehen, was ich so über meinem Pullover hatte. Und da habe ich gedacht, wie heiß ist es denn hier im Sommer erst? Es muss ja glühend heiß sein im österreichischen Honorarkonsulat.
Man merkt, Österreich hat kein Problem mit Gaspreisen. Die müssen nicht die Heizung runternehmen. Da wird wirklich die Heizung noch bis an Anschlag gefahren.
Das war wirklich erstaunlich. Was waren denn deine Eindrücke von innen?
Also ich bin da reingekommen und ich habe mal gelernt, in einem Verkaufsgespräch darf man die Jacke nie ausziehen, wenn man Käufer ist, weil das heißt, ich habe Zeit, ich will das Ding sowieso kaufen.
Ja, und man darf sich niemals hinsetzen. Man darf sich nie comfortable machen, weil dann würde man suggerieren, ich bleib jetzt hier und mache einen Deal.
Genau das habe ich befolgt, obwohl ich ja nicht in der Verkaufssituation war. Aber ich wollte signalisieren, ich bin hier gar nicht zum Verweilen, ich will hier eine kurze Sache draus machen. Deswegen, ich bin reingekommen mit der Jacke und bin erstmal stehen geblieben.
Du hast Angst gehabt, dass sie dir quasi eine Wohnberechtigung in Österreich anbietet und dich direkt nach Österreich verschifft.
Ja, Abschiebung. Ja. Ich hatte Angst vor Abschiebung, weil mein Pass abgelaufen war, weil ich nicht zeigen konnte, dass ich ja hier der Typ bin, der im Pass drin ist, mit dem Foto, was 10 Jahre alt ist.
Ganz ehrlich, es hätte aber auch wirklich passieren können. Also du warst jetzt warst du nicht mehr so ganz legal hier, als dein Reisepass abgelaufen war?
Doch, natürlich war ich legal hier, aber irgendwie auch nicht. Es hat sich sehr illegal angefühlt.
Ja, und wie war's denn dann?
Ich bin reingekommen und das Problem bei solchen Amtsbüros ist ja immer, dass die dann so hinter einer Glasscheibe sitzen und dann müssen die durch so ein Mikrofon sprechen.
Ja.
Und ich weiß nicht, was mit meinen Ohren ist. Ich glaube, ich muss mal einen Hörtest machen, aber ich glaube, ich habe in meiner aktiven Musikzeit, habe ich mir, glaube ich, da mein Ohr vermaledeit. Ich habe in solchen Situationen wirklich extreme Verständnisprobleme. Für mich klingt das immer so hinter diesem Glaskasten dann immer so. Und dann muss ich da drauf Antwort geben. So. Und also ich habe da wirklich jedes Mal 2-3 Mal nachfragen müssen, bis ich verstanden habe, was die Frau von mir wollte. Nehmen Sie Platz, machen Sie es sich gemütlich. Die Jacke können Sie da, die war total nett, die Jacke können Sie da aufhängen.
Verlassen Sie das Land.
Ja.
Jetzt. Ja. Ich saß ja im Flur und ich muss sagen, ich habe nicht verstanden den Wortlaut, was ihr gesprochen habt, dafür war die Tür zu dick, aber was ich hören konnte ist, dass ihr immer gelacht habt. Und zwar beide so abwechselnd. Ich dachte so, was macht ihr da für ein Stand-Up-Programm
gerade? Das kann ich dir genau sagen. Verlegenheitslachen. Ich hab nicht
von beiden Seiten.
So, ja. So.
Sie hat dich auch nicht verstanden, hat auch gelacht.
Es war null lustig. Es war wirklich null lustig.
Beide haben geweint.
Und ich muss sagen, es war gar nicht so bedrohlich. Ne? Keine Maschinenpistolen, kein Stacheldraht. Aber eine Sache fand ich dann doch wirklich bedrohlich. Ich saß dann da, hab gewartet, meine Fingerabdrücke wurden gescannt. Währenddessen lasse ich so meinen Blick gleiten in die Ecke hinter die Glasscheibe hoch und da ist da plötzlich ein Porträt von Alexander Van der Bellen, der Bundespräsident, aber nicht einfach irgendein Porträt, sondern ein Airbrush.
Nein.
Ein Airbrush-Porträt von diesem alten Mann, dem man den Zigarettenrauch im Gesicht einfach ansieht.
Boah, ich finde Airbrush so trashig, das ist schon wieder geil.
Ich habe mich gefühlt wie der Jens Büchner Fenneteria. Also wirklich.
Das ist die Fenneteria von Van der Bellen.
Ja, Jens Büchner, rest in peace, muss man auch sagen.
Das ist die Van der Bellria. Ja, aber war das denn sehr groß, das Bild, oder?
Es war schon so eine Postergröße. Also auch ein bisschen gefühlt zu groß für so ein Porträt.
Aber ist das so, dass es dann im Konsulat immer vom Bundespräsidenten quasi ein Bild hängt? Also war dann auch Sebastian Kurz vorher vom Kanzler, war das dann auch da, als er noch war?
Der war ja Kanzler und ich glaube, in Österreich ist das Regierungsoberhaupt der Bundespräsident. Deswegen hat der gar nichts verloren, hoffe ich.
Okay. Oder sie haben ihn abgehängt.
Ja.
Vielleicht hing er auch mal
da. Der ist ja nicht mehr da. Der ist wahrscheinlich abgehängt.
Ja,
ne?
Ja.
Gut, Deutschland hat früher auch mal Bilder in Mitte des letzten Jahrhunderts umgehängt. Ich meine, das müssen wir hier eigentlich, müssen wir sich ja auch
Was
kennen.
Wurden da für Bilder umgehängt in Deutschland?
Auf jeden Fall, es war nicht so bedrohlich, wie ich es gedacht habe. Es ging eigentlich relativ flott. Ich war auch gut vorbereitet. Ich habe auch 3 Nächte vorher nicht geschlafen und habe ja alles durchgedacht. Die Abläufe bin ich durchgegangen und dann bin ich da wieder raus. Und man muss ja sagen, von der einen Sache sind wir direkt in die andere Sache geraten. Ich war ja das erste Mal in Düsseldorf. Eigentlich eine schöne Stadt, muss man sagen. Sehr viel Geld. Man sieht es den Leuten auch irgendwie an. Habe ich mir eingebildet.
Irgendwie hatte ich so ein bisschen Hamburg-Vibes. Aber man muss auch sagen, wir sind auch sehr viel durch die Stadt gelaufen. Wir sind dann ausgerechnet da bei der Königsallee und so lang gekommen. Da hatte ich so extreme Hamburg-Vibes. Irgendwie so das Hamburg von NRW. So hatte ich da so das Gefühl. Aber ansonsten hat es mir gut gefallen, weil auch es gab immer wieder zwischendrin kleine Parks, kleine Grünflächen, kleine Seen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Was man ja auch sagen muss, ist, dass wir auf dem Weg zu unserem Ziel, als wir durch die Stadt gelaufen sind, sind wir völlig unbedacht, ohne etwas zu ahnen, in eine Crime-Scene geraten.
Ja, stimmt.
Auf einmal haben wir uns wiedergefunden zwischen, ich glaube, 6 Streifenwagen.
Da wurde es nochmal richtig brenzlig. So habe ich eigentlich erwartet, wie die mich empfangen da am Honorarkonsulat. Hier kommt er, wir haben auf dich gewartet, du Arschloch, hast deinen Pass nicht erneuert.
Schuhe aus. Ja, und wir sind, glaube ich, mitten in einen Juwelenraub geraten.
Ja.
Möchte ich meinen, weil die Crime Scene hat sich vor einem Goldankaufsgeschäft ereignet. Der offensichtliche Ladenbesitzer des Geschäfts war schon draußen, hat eine Zeugenvernehmung gerade gemacht. Ein Verdächtiger wurde kurz 3 Meter daneben barfuß festgehalten von 3 oder 4 Beamten, weiß ich gar nicht. Und ich glaube, da hat ein versuchter Überfall stattgefunden.
Man muss sagen, mutmaßlich versuchter Überfall. Wir wissen ja, vielleicht ist es auch nur ein Videodreh gewesen von Kollegen. Das haben wir auch gelernt.
Stimmt, oder das. Das wäre mir aber wiederum peinlich, wenn ich da reingeraten wäre.
Ja, ich habe mir auch überlegt, jetzt hat da jemand wegen Geld wahrscheinlich einen Überfall machen müssen oder wollen. Und ich habe mir überlegt, so als Richter gnadenlos, du kennst ihn vielleicht.
Ach so, das ist dieser Nazi-Anwalt, der immer in den Sat.1-Produktionen dabei ist.
Staatsanwalt gewesen und dann Innensenator von Hamburg.
Ja.
Aber ich bin nicht Richter gnadenlos, sondern gnadenlos nett. Ich habe mir überlegt, wenn jemand ein Gelddelikt macht und irgendwie einen Überfall macht, sollte man den nicht bestrafen, sondern man sollte ihn belohnen. Man sollte quasi das Geld, man sollte sich einen Einsatz mit der Polizei sparen, keine Gerichtsverhandlungen, nicht in Knast, sondern das Geld, die Kosten, die wir eigentlich aufwenden würden für Polizei, Knast und Gericht, einfach so bar auszahlen.
Ja.
Dann 3.000 Euro, du hast versucht, es hat nicht geklappt, aber hier hast du 3.000 Euro.
Ja, und es sollte dann auch ein Belohnungssystem geben, je nachdem, wie oft man einbricht. Also man sollte dann auch, je mehr, desto besser. Wenn man 10-mal, dann kriegt man nochmal eine Prämie gratis obendrauf. Mhm.
Und noch ein Airbrush-Bild von Alexander Van der Bellen.
Das ist aber wirklich fies. Das möchte ich niemandem zumuten.
Aber jetzt sag mal, wie findest du das als Präventivmaßnahme? Leute, die jetzt Überfälle machen, halt Geld schenken.
Ich finde das prinzipiell gut, denn Leute machen das ja nicht, weil es ihnen so Spaß macht, sondern wahrscheinlich, weil sie sehr große Geldsorgen haben. Ja. Deswegen finde ich es eine gute Idee.
Eine geniale Sache. So wie Leute, die unfreundlich sind, dann extra viel Trinkgeld geben, weil gerade die brauchen es doch eigentlich, oder?
Ja, richtig.
Gestresst vom Job, hier hast du 100 Euro.
Ja, so muss man es machen. Und jetzt mal weiter im Text, Chris. Ich habe nämlich was. Ich habe was Wichtiges zu klären. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Hörer und es geht um eine Drinsider-Frage. Wir alle wissen, bei Drinsider, scharf nachgefragt, klären wir investigativ die wichtigen Fragen des Alltags für Drinis und Nicht-Drinis. Alles, was irgendwie mit Drinisein zu tun hat. Und wir haben eine Nachricht bekommen und ich möchte die gerne verlesen. Deswegen würde ich dich bitten, jetzt hier den Trainer abzuspielen.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Jetzt, Julia, dann schieß mal los. Sag mir, was wichtiger sein könnte als geile Präventivmaßnahmen, wie man das deutsche Rechtssystem verbessern könnte. Was ist denn bitte wichtiger?
Da habe ich einiges. Zum Beispiel die Drinsider-Frage von Andreas. Hallo Julia, hallo Chris. Ich habe ein Problem mit Theken. Ist gut, dass er direkt zur Sache kommt. Ja. Das ist genau mein Geschmack. Egal ob Backauslage oder Käsetheke, die große Auswahl und die häufig zu schnell vom Fachpersonal gestellte Frage, was darf es denn sein, macht mir Unbehagen. Ich bin jemand, der sich nicht schnell entscheiden kann und sich erstmal einen Überblick über das Angebot verschaffen möchte. Aber natürlich möchte ich als Drinni auch nicht die betrieblichen Abläufe stören. Schon mehrfach hatte ich deshalb die Situation, dass ich zu schnell bestellt habe, weil ich die Stille an der Theke nicht ertragen konnte. Während meine Augen noch auf der Suche nach dem Gruyère waren, hat mein Mund schon 200 Gramm Gouda Mittelalt gesagt. Meine Frage, was kann ich tun, um unauffällig Zeit zu schinden? Und für den ganz anderen Fall, was kann ich machen, wenn das, was ich möchte, aktuell nicht vorrätig ist? Wie oft ich mir schon aus Verlegenheit irgendwelche Teilchen gekauft habe, obwohl ich eigentlich ein nicht vorhandenes Baguette kaufen wollte. Ist wirklich nicht mehr feierlich. Drinnige Grüße und vielen Dank, Andreas.
Andreas beschreibt ein Problem wie aus meinem eigenen Leben gegriffen.
Same.
Ich muss sagen, ich gehöre zu den Tummlern und Schlendrians. Ich schlendere gut und gerne mal vor einer Theke rum und aus dem Augenwinkel heraus gucke ich schon mal die Auslage an. Ist ein Gruyère vorhanden? Ist ein Appenzeller vorhanden? Obwohl ich sagen muss, Käsetheke, ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals schon mal etwas an der Käsetheke bestellt gekauft habe.
Ich schon. Ich muss wirklich sagen, da gibt's oft geilere Sachen, die es nicht abgepackt gibt. Und da muss ich mich auch regelmäßig überwinden. Und ich kenne das Problem ganz genau so. Jetzt bist du ein Tummler, du schleißt dich dran vorbei, du guckst im Augenwinkel. Jetzt kommen wir aber zu meinem Problem. Ich kann das nicht machen, weil ich habe sehr schlechte Augen. Und ich kann das nur sehen, wenn ich wirklich direkt davor stehe und da am besten noch den Kopf so runter mache in das Schaufenster rein.
Mein Problem ist, ich habe gute Augen, aber schlechte Ohren. Das heißt, wenn es dann zum Verkaufsgespräch kommt, verstehe ich nichts mehr. So, da bin ich dann raus.
Wir ergänzen uns perfekt. Ich bin deine Ohren und du bist meine Augen. Ja, und jetzt kommen wir zur folgenden Situation. Ich habe einen Tipp, wie du dir trotzdem einen Überblick verschaffen kannst, was es denn in der Auslage gibt, ohne dass du direkt rangehen musst und angesprochen wirst. Und zwar, du versteckst dich in einer Ecke des Supermarktes, am besten so 5 bis 10 Meter Entfernung. Meistens ist das so bei den Eiern. Die stehen immer so in der Nähe von der Wursttheke. Und dann machst du Folgendes. Entweder hast du einen Feldstecher, dann ist es eh einfach. Dann kannst du rüber gucken. Durch den Feldstecher kannst du dir ganz genau angucken, was es gibt. Oder aber du nimmst dein Fotohandy, was wir ja heutzutage alle haben, machst ein Foto und zoomst ran, während des Fotografierens schon. Dann kannst du die einzelnen Produkte auf deinem Handy erstmal angucken.
Und wenn das Zoom nicht reicht, dann dich vor die Käsetheke stellen und dann so tun, als würdest du ein Selfie machen. Und wenn du darauf angesprochen wirst, was machen sie da? Ja, ich möchte ein Selfie mit dem Käse machen.
Ja, und dann kannst du dran so.
Ja, aber ganz ehrlich, Julia, das ist eine Schwachsinnsidee. Das macht doch niemand.
Was?
Mal jetzt ernsthaft. Wer sitzt
weißt
denn da um die Ecke?
Weißt du, wie oft ich schon an Sachen rangezoomt habe?
Nein, wir müssen das schon mal ernst nehmen hier, bitte. Also wirklich, ich bin dafür schlendern. Man muss rumschlendern, man muss einen Blick drauf werfen, sich halt mal für die zuckerfreie Konfitüre dann doch mal noch interessieren. Bis vielleicht... Und das ist meine Exit-Strategie, bis sich vielleicht eine Schlange bildet und dann sich in die Schlange stellt und dann hat man natürlich alle Zeit der Welt.
Ja.
Das Problem ist, wenn man nämlich alleine sich hinstellt, dann kann sich eine Schlange hinter einem bilden und dann ist natürlich Game Over.
Dann wird es noch stressiger.
Dann wirst du wieder deine Teilchen kaufen, dann wirst du wieder irgendwie einen Gouda Mittelalt kaufen.
Allerdings muss man auch sagen, Drinis gehen oft einkaufen, wenn nicht so viel los ist zu den Zeiten, wo nicht Stoßzeit ist. So, jetzt hat man das Problem, dass sich da nicht unbedingt eine Schlange bildet, weil du vielleicht die einzige Person bist, die an der Käsetheke was kaufen will. Da ist mein Tipp, Komparsenkartei. Einfach mal gucken, für 50 bis 80 Euro kann man sich einen Komparsen mieten.
Im Volksmund Statist genannt, jemand, der im Film hinten rumsteht.
Die Person kann dann einfach eine Reihe formen mit einem anderen Statisten und die können dann sozusagen in der Reihe stehen, wie beim Film auch, und können dann was bestellen. Nachteil ist, du musst natürlich die Sachen, die sie bestellen, dann auch noch bezahlen. Und du weißt natürlich nicht, was werden sie bestellen.
Ja, Julia, genialer wird's ja fast.
Gut, oder?
Nicht. Das ist wirklich ein genialer Tipp. Ich habe nur noch einen Tipp und den habe ich von Leon Black von Curb Your Enthusiasm. Der sagt nämlich, flip the motherfucker around. Ja. Du musst, wenn du eine Frage gestellt bekommst, in Deutschland, in der Schweiz wäre das, wie kann ich, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? In Deutschland ist es ja oder bitte oder der Nächste. Dann einfach mal fragen, das Fragezeichen gegen die Person schießen und sagen, haben Sie Gruyère da? Ja. Haben Sie Appenzeller da? Sich selber mal erkundigen. Und wenn die Person selber gucken muss, hat man noch Zeit, um zu gucken, was gibt's sonst noch. Oder du hast halt dann direkt die Antwort darauf, auf das Produkt, was du da erwerben möchtest.
Oder du lenkst die Person einfach ab. Wer ist als Nächstes dran? Und dann sagst du, Gegenfrage, was sind Sie für ein Sternzeichen?
Ja.
Also die Person verwirren, zum Reden bringen, zum Erzählen bringen und währenddessen schnell gucken, was gibt's denn hier?
Zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine Besichtigung einer Wohnung hat, die man mieten möchte, und da wird gefragt, haben Sie eine Schufa, haben Sie eine positive Schufa? Dann einfach fragen, wie viele Kreditkarten haben Sie?
Ja.
Das ist mein Tipp.
Aber ich kenn's wirklich so gut, wenn das, was Andreas sagt, nämlich, dass man dann, wenn das, was man haben möchte, wenn es das nicht gibt, dass man was anderes bestellt. Ich bin auch so, ich gehe zum Bäcker und dann sage ich, hallo, ich hätte gern ein normales Brötchen. Und dann sagen die, Brötchen haben wir leider nicht. Ach so, okay, dann nehme ich 40 Brote, danke. Weil dann kaufe ich irgendwie viel zu viel vom Falschen, was ich überhaupt nicht brauche.
Dann nehme ich fünfmal die Familientüte, 10 Stück.
Nehme ich einen Sack Zement, bitte.
Ja. Auch ein Klassiker, wenn man gefragt wird, ja, was hätten Sie gerne? Danke Ihnen auch. So komplett random.
Oder gute Besserung, Ihnen auch.
Der Postbote, hallo, guten Tag, ich habe ein Paket für Sie. Ja, schönen Feierabend noch. So komplett random, wenn das Gehirn kurz schließt. Ne?
Ja.
Ich sage, die Schlange kann Freund wie Feind sein. Wenn du ganz vorne in der Schlange bist, dann ist es dein Feind. Wenn du ganz hinten in der Schlange bist, ist es dein Freund. Hinten in die Schlange reinstellen und Zeit verschaffen.
Und wenn du Harry Potter bist, ist die Schlange dein Feind.
Ja.
So sieht's aus. Ich hoffe, wir konnten helfen, Andreas. Wir können es sehr gut nachvollziehen und wir finden die Frage sehr berechtigt.
Ja.
Und wir haben jetzt ja mehrere, muss man ja sagen, Lösungsansätze hier geliefert.
Mhm.
Jetzt liegt es an dir, das umzusetzen.
Ich finde es noch viel schlimmer bei Theken, wo man Sachen selber zusammenstellen muss.
Oh.
Also wenn man sagen kann, ja, ich hätte gern mehr Kornbrötchen und Schokocroissant, das geht ja noch. Aber wenn man bei Subway ist, ich habe schon mal erzählt im Podcast und ich war 2 Jahre später immer noch nicht im Subway.
Endgegner Subway.
Und ich gehe auch alleine nicht zu Dönerbuden, die ich noch nicht kenne. Das kann ich besser, wenn da noch jemand bei ist, muss ich auch sagen.
Ja.
Ich bin dazu nervös. Ich verstehe die Leute leider sehr schlecht, weil meine Ohren, ich weiß nicht, vielleicht muss ich doch mal einen Termin machen.
Vielleicht auch einfach mal durchspülen.
Ja.
Gut, das war Drinsteiner, scharf nachgefragt.
Drinsteiner, scharf nachgefragt.
Es gibt auch noch andere aufregende News. Und zwar habe ich gelesen, dass ein Milliardär, wie könnte es anders sein, die haben ja oft Langeweile, dass er eine VR-Brille, VR-Brille entwickelt hat, Virtual Reality. Das kennen wir ja alle inzwischen.
Die Pur-Fans sagen virtuelle Realität.
Auf jeden Fall eine VR-Brille, die für Gaming natürlich, mit dem man Ego-Shooter und so spielen kann, aber die den Spieler, die spielende Person, gezielt mit einem Kopfschuss tötet, wenn man im Spiel stirbt. Also wenn man im Spiel stirbt, stirbt man auch wirklich.
Nein.
Es gibt dann eine Detonation, es gibt so 3 Sprengstoffe oben an der Brille, die dann wirklich gezündet werden, wenn man im Spiel erschossen wird. Und da muss ich wirklich sagen, das ist ja auf mehreren Ebenen interessant. Auf ethischer Sicht, auch aus Gaming-Sicht interessant und vor allem bestätigt es einfach meine Sicht über MilliardärInnen, dass sie denen extrem langweilig ist, weil sie so viel Geld und Zeit haben und vor allem, dass sie aus allem den Fun rausnehmen wollen. Sie wollen Spaß eliminieren. Es muss alles ernst sein. Spaß darf nicht mehr Spaß bleiben. Man darf nicht Spaß haben um des Spaßes willen. Es gibt kein Leisure, es gibt keine Freizeit. Es gibt nur Kapitalisierung und Sterben. Und das ist für mich der Inbegriff. Und irgendwie finde ich so weird. Und er hat sogar gesagt, der Typ, der das erfunden hat, hat gesagt, das ist übrigens der Erfinder von Oculus Rift, hat gesagt, dass er selber noch zögert, hat, die Brille auszuprobieren. Aber es gibt sie schon und er will sie auch verkaufen. Aber ich glaube, er hat noch keine Genehmigung dafür.
Steile These, MilliardärInnen sind abgehoben. Die wissen gar nicht mehr, was im Leben wichtig ist.
Spitz.
Aber ich habe also bei mir gehen die Alarmglocken los, auch als KonsumentInnen-Schützer. Abo-Falle ist das Thema. Also wenn man VR-Brille, könnte man natürlich jetzt über ein Abo vermarkten, dass die Software muss man im Abo bezahlen, jeden Monat 49 Euro. Und dann, Achtung, Abo-Falle, wenn du tot bist, läuft das Abo weiter. Und die profitieren dann von den Toten, nehmen das Geld von den Seligen.
Stimmt, das ist sowas wie Jamba, aber für Tote. Ja. Aber da zum Beispiel wäre es doch super, statt mal wieder so eine Scheiße zu konzipieren, könnten wir ja derin ja auch mal auf wirkliche Probleme der Menschen eingehen. Und zwar, dass wir Probleme haben, auf die Schnelle an der Wursttheke zu entscheiden, was wir wollen. Mhm. Und da könnten sie mal eine VR-Brille entwickeln, wo man schon zu Hause aufsetzen kann und sich angucken kann, was gibt's im Rewe nebenan heute in der Wursttheke. Und dann kann ich einmal in der Virtual Reality da durchgehen und kann mir ganz in Ruhe alles angucken und kann mir das notieren. 200 Gramm Gruyère, 300 Mortadella mit Gesicht. So, und dann sehe ich das. Das wäre doch mal wirklich eine sinnvolle Erfindung, ne?
Ja.
Aber das erfindet wieder keiner. Müssen wir uns auch drum kümmern jetzt wieder, oder was? Mhm.
Stell dir vor, du bestellst dann das Falsche, willst eigentlich ein Gruyère bestellen und aus Verlegenheit, weil dir nichts anderes einfällt, bestellst du Gouda Mittelalt und dann wirst du erschossen. Deswegen. Tod wegen Gouda Mittelalt.
Das ist wirklich ein Tötungsgrund.
Aber warum will der das denn, dass die Leute tot sind? Was ist das denn für eine Scheißidee?
Ich sag mal so, man muss zu dem Typen nicht mehr viel sagen, außer dass er von diesem Oculus Rifting ist er dann irgendwann übergewandert und ist jetzt in der Rüstungsindustrie tätig. Best of both worlds, Gaming, Milliarden und Rüstungsindustrie. Da kommen drei Sachen zusammen, die sind wirklich ganz toll. Und da hat er sich wahrscheinlich richtig Gedanken gemacht. Der ist bestimmt auch kein Sadist, der findet das bestimmt nicht auch geil. Die Vorstellung, dass jemand stirbt mit seinem Produkt. Deswegen, zu dem können wir nicht mehr viel sagen. Es ist doch alles gesagt, oder? Ich möchte die Wurstticken-VR-Brille. Da setze ich mich jetzt für ein. Da wird es eventuell ein Crowdfunding geben. Stay tuned.
Ich stelle mir auch gerade vor, wenn du jetzt jemand so eine VR-Brille zu Weihnachten schenkst. Es gibt ja so Weihnachtsgeschenke, da ist auch eine Botschaft hinter. Kaktus zum Beispiel oder so ein Deo. Wenn du jemandem Deo schenkst am Arbeitsplatz. Und wenn du jetzt eine VR-Brille, wo du am Schluss stirbst, jemandem schenkst, ist ja auch eine Botschaft. Wollte ich nur noch mal so einwerfen.
Am Schluss würde ich auch nicht sagen, weil wenn ich so ein Spiel spiele, bin ich direkt am Anfang, werde ich erschossen und zwar noch aus meinem eigenen Team.
Ich habe noch eine Altlast. Ich möchte noch eine Altlast aufräumen. Und zwar haben wir vor kurzem das Thema DetektivInnen hier thematisiert. Und wir haben gefragt, gibt es Leute, die in der DetektivInnen-Bubble unterwegs sind? Wir haben interessante Zuschriften erhalten. Leider nicht wirklich viele, die in direkten Kontakt standen. Eine Person hat uns geschrieben, dass sie, ich glaube, der Vater eines Freundes war Detektiv oder ist Detektiv und die sind dann quasi seine Kinder, die waren minderjährig, also der Sohn und die Person, die uns geschrieben hat, die sind in Hotels und haben da eingecheckt als Minderjährige und haben Alkohol bestellt. Und dann wurden die Leute gefeuert, die denen Alkohol verkauft haben.
Ach so, die wollten denen nachweisen, dass die Minderjährigen was ausschenken oder was?
Ja, dann gab es noch eine Person, die hat geschrieben, DetektivInnen, die profitieren massiv von Leuten, die irgendwie an Verfolgungswahn leiden, was irgendwie sehr düster ist. Und jetzt ist aber was ganz anderes noch auf den Tisch gekommen, nämlich eine Detektiv-Doku aus der Schweiz. Das haben mir auch einige Leute zugeschickt, aber nachdem ich sie schon gesehen habe, weil ich bin natürlich SRF-Abonnent auf YouTube, ich kriege immer die besten Dokus direkt rein. Und ich habe mir die angeguckt, ein alter Detektiv, ich glaube um die 70, der von seinem Sohn, der Journalist ist, begleitet wird auf der Arbeit des Detektiven. Und es ist wirklich so klischeehaft. Also der sitzt dann hinten im Auto drin, hat die Scheiben verdunkelt und fotografiert und filmt da raus.
Und was hat er da beobachtet?
Also er hat mal gesagt, erstmal interessant, 80% seiner Fälle, er war übrigens Ex-Polizist, früher Polizist und schon seit 30, 40 Jahren jetzt Detektiv, also nur kurzzeitig Polizist. 80% seiner Aufträge kommen von Versicherungen, die überprüfen, ob die Leute VersicherungsbetrügerInnen sind. Also Leute, die zum Beispiel 100% krankgeschrieben sind, ob die dann noch einer Arbeit nachgehen. Und die Leute beschattet er dann und filmt sie halt auf der Arbeit, wie die Pizza ausliefern zum Beispiel. Oder auch halt von eifersüchtigen PartnerInnen, die halt überprüfen wollen, geht die Person fremd? Und dann geht er halt wirklich auch unter die Autos und platziert da GPS-Geräte.
Eigentlich kann man ja sagen, DetektivInnen sind nichts anderes als bezahlte Petzen. Ja. Weißt du, ich habe keinen Bock zu gucken, ob mein Arbeitskollege noch heimlich woanders arbeitet. Gehen Sie doch mal hin und gucken und dann petzen Sie mir das. So wirklich so, so ein bezahlter Blockwart, weißt du, der so die Leute die Kennzeichen aufschreibt.
Ja, es hat schon so ein bisschen, es hat schon so ein bisschen was davon.
Petzen-Vibes.
Und bei diesen GPS-Trackern, da ging es auch darum, ist das überhaupt erlaubt? Mhm. Und der Detektiv hat dann so gesagt, ja, wir bewegen uns natürlich in der Grauzone, aber ich bin immer auf der richtigen Seite des Gesetzes. Ich stehe immer auf der richtigen Seite. Ich mache hier gar nichts Verbotenes. Und dann hat der Sohn, der Journalist, hat dann seine Aufgabe als Journalist auch mehr oder weniger ernst genommen, hat dann RechtsprofessorInnen befragt, die sich mit dem Thema DetektivInnen auskennen. Und die haben alle gesagt, nein, das ist alles illegal, was die machen. GPS-Tracker darf man nicht anbringen an fremden Autos zum Beispiel.
Aber wer macht denn mal den Prozess, den DetektivInnen? Warum dürfen die ganze Zeit ungescholten das machen?
Weil vielleicht die einfach auch geile Tricks auf Lager haben. Weil der muss ja dann den GPS-Tracker anbringen und der darf auf keinen Fall auffliegen. Das ist wirklich auch so das größte Problem bei dem, dass er, sein Gesicht muss quasi unsichtbar sein. Der muss einer von vielen sein. Und er ist jetzt ein älterer Herr schon, so ein Rentner, so ein gemütlicher Typ. Der hat auch so Rentnersandalen an, die vorne so mit Leder geflochten sind. Kennst du die? Ja. Wo dann die weiße Socke so durchschimmert. Ja. Und der Typ läuft so absolut auffällig rum und pfeift dann immer so. In dieser Doku sieht man ihn rumschlendern, so rumtummeln, wie ich vor der Käsetheke. Ist er am Pfeifen? Ich mache hier gar nichts, ich bin unschuldig.
Wer pfeift, ist ja immer unschuldig. Der führt nichts im Schilde.
Ja, und dann muss er in einer Szene den GPS-Tracker anbringen bei einer Person, die er beschatten muss. Und dann muss er unter das Auto kriechen. Und das macht er früh morgens, nachts, irgendwie um 4 Uhr morgens, wo es noch so halb dunkel ist. Und dann hat er gesagt, als Alibi nimmt er jetzt was mit, was er immer im Auto hat. Und das ist eine Hundeleine. Die legt er sich um den Hals. Und wenn jemand kommt und fragt, was machen Sie da unter diesem fremden Auto? Dann sagt er, ich suche meinen Hund, die übrigens Tanja heißt. Das hat er auch überlegt. Den Hund gibt's aber gar nicht. Ich suche meine Tanja, die ist mir ab. Die steht unter das Auto. Hey, ich muss doch auch schauen, wo die ist, oder? Tanja, wo bist du? Hat er sich eine Hundeleine umgelegt und legt sich da unter das Auto.
Nein.
Das ist einer seiner Tricks.
Sorry, aber da wäre für mich schon aufgeflogen, weil kein normaler Mensch nennt seinen Hund Tanja. Ja. Das ist doch kein Hundename. Ja. Sorry, aber dann würde ich den Hund wenigstens Ries Kasimir nennen.
Ja, Tanja, ein schöner
Kasi,
Name.
Kasi.
Ja. Und der andere Trick, es gibt da noch eine andere Szene, wo er das tagsüber macht an einem Auto und dann sind da auch viele Leute. Und dann hat er auch gesagt, dass da waren viele ältere Leute unterwegs und von denen behauptet er, die sehen alles. Die bleiben da stehen und gucken zu, was du machst. Und da hat er einen anderen Trick. Er hat wohl immer einen 1,5 Liter Getränkeflasche dabei, die voll ist. Und die nimmt er dann in die Hand und wirft die auf den Boden, lässt die dann fallen, lässt sie unter das Auto rollen und legt sich dann unter das Auto, tut so, als würde er die Flasche hervorkriegen, seinen Multivitaminsaft da und mit der anderen Hand bringt er den GPS-Tracker an.
Also sorry, aber ich kenne ja, also man kennt nur diese Klischee-Detektive, das sind immer so grauhaarige Männer jenseits der 60, die werfen sich doch nicht unter ein Auto galant. Und bringen da irgendeinen GPS-Sender an. Die sind völlig, die haben Spekulatius-Knochen.
Ich muss sagen, es ist auch mit einigen Seufzern und Stöhnern verbunden, wo ich mir auch sage, aber das gehört doch dazu. Das muss ja unauffällig sein. Ich finde, Detektive, die machen zwar viel Verbotenes, aber es ist ein ehrenwerter Beruf. Das kann man doch sagen. Die nutzen nicht Leute aus, die irgendwie ein Problem haben. Die beschatten niemanden, der ein Problem hat. Das ist doch super.
Das ist super.
Ich habe mich gefragt, jetzt mit der Drinsider-Frage, die wir vorhin hatten, von Andreas, ob man vielleicht nicht mit der Hundeleine oder mit einem 1,5 Liter Getränkeflasche, ob man da irgendwie an der Käsetheke arbeiten könnte.
Und dann einen GPS-Tracker am Gruyère anbringt. Ja. Dann weiß man immer, ob er noch da ist.
Wäre doch genial, wenn die Person dann fragt, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Was wollen Sie hier von Käse? Ich bin nur am Gucken. Ich suche hier meine Tanja.
Meine Tanja. Mein Ries Kasimir ist schon wieder
Tanja, wo bist du? Rumfüde.
Hund bei der Käsetheke, das gefällt mir überhaupt nicht.
Es ist die Realität.
Wer abbeißt, muss auch kauen.
So sieht's aus.
So, jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Schluss. Wir müssen jetzt hier weiter unsere Merch-Pakete packen. Es geht los, Freitag geht's los. Freitag ist der Startschuss 13 Uhr, www.drinnis.de, ganz wichtig. Shoppt, was das Zeug hält. Wir sind jetzt weg. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann sind wir wieder zurück, denn dann ist wieder drin in Dienstag. Bleibt gesund, bleibt drin. Bis nächste Woche.
Habt eine gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.